Hallo, hier ist Ulrike mit der 96. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle in diesem Garten-Podcast wieder aus dem spannenden Leben einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle, was so los war im Garten und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Ich wollte mit dieser Folge eigentlich schon vor circa 10 Tagen an den Start gehen. Leider hat sich das durch eine Erkältung ziemlich verzögert. Ich war jetzt die letzten 10 Tage ziemlich ausgenockt. Am Anfang war auch die Stimme völlig weg, sodass das einfach nicht ging mit dem Folgenaufnehmen. Ja, aber jetzt bin ich wieder halbwegs fit. Und in dieser Folge geht es darum, was war an Gartenarbeit im Mai. Es geht wieder um den phänologischen Kalender und es geht um die anstehende Gartenarbeit jetzt Ende Mai, Anfang Juni, Juni. Erstmal möchte ich mich aber ganz herzlich für nettes Feedback von Carina und auch von Ulla bedanken. Und für Ulla nochmal für einen tollen Tipp, wie man kostenlos an Töpfchen zum Pflanzen anziehen kommt. Den habe ich auch tatsächlich umgesetzt. Sie gab den Tipp, dass man prima Töpfchen in den Plastikabfallbehältern auf Friedhöfen abstauben kann. Besonders vor den kirchlichen Feiertagen wie Allerheiligen, aber auch einfach, wenn eine neue Pflanzsaison startet, lohnt sich das durchaus. Und ich bin da auch wirklich fündig geworden. Man findet da halt Pflanztöpfchen in jeglicher Größe in diesen Plastikabfallbehältern und ja, leistet außerdem einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Diese Töpfe können dann wiederverwendet werden und ich habe da meine Tomaten dann tatsächlich auch umgepflanzt. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen nützlichen Tipp. Ich nehme diese Folge am 28. Mai auf. Gerade hat eine Phase mit sehr sonnigem, trockenen Wetter angefangen. Es ist also strahlendes Sonnenwetter im Garten. Die Nächte sind allerdings immer noch ziemlich frisch, wobei man eigentlich ab heute hoffentlich sagen kann, dass Nachtfrostgefahr gebannt ist. Der gesamte Mai war ja außerordentlich kühl und auch nass. Und es war dieses Jahr so, dass also auch nach den Eisheiligen noch eine Wetterphase mit extrem kalten Nächten anbrach, sodass man um die schon ausgepflanzten, frostempfindlichen Pflanzen bangen musste. Ich habe das wegen dem Regenwetter und allgemeinem kühlen Wetter ziemlich hinausgezögert, die Tomaten insbesondere auszupflanzen. Die hätten dann erstmal in nasskalten Regengüssen gestanden und ich habe kein Tomatendach, das wäre den nicht so gut bekommen. Ich hatte aber dann ein Problem mit vorgezogenen Bohnen bekommen. Ich habe also Stangenbohnen wie jedes Jahr im Haus in Töpfen vorgezogen und habe die Anfang Mai ausgesät und zu meiner Verblüffung sind die dann in ganz kurzer Zeit im Haus über der warmen Heizung noch gekeimt, sodass die schon sehr lang und groß waren, sodass ich die tatsächlich dann so um die Eisheiligen rum eher so 10., 5., 12., 5. ausgepflanzt habe. Und die Wetterprognosen hielten dann aber nicht, was sie versprochen hatten. Und es gab eine Phase wirklich mit Nächten, wo Bodenfrost drohte. Selbst hier in den Ausläufern des Kölner Raums, sodass meine Pflänzchen sich da jetzt in einigen Nächten an der Grenze zum Bodenfrost entlang gezittert haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist immer so ein bisschen unklar in den Wetter-Apps, wenn man kein Thermometer hat, ob die Temperatur jetzt wirklich Richtung Bodenfrost fällt. Das ist hier an den Hängen des Vorgebirges an der Grenze zur Kölner Bucht wohl nicht der Fall gewesen. Aber gerade die Bohnen und auch die Gurken mögen tiefe Temperaturen gar nicht. Und ich habe dann auch erfahren, dass die Grenze, wo Schäden möglich sind, auch schon oberhalb der eigentlichen Frostgrenze liegen. Bei Bohnen ist die kritische Grenze 3 Grad Celsius. Wenn die Temperaturen darunter sind, können junge Bohnenpflanzen absterben. Und empfindliche Pflanzen wie Tomaten, Paprika oder Gurken sind da auch nicht erfreut, wenn die Temperatur so weit abfällt. Bei Tomaten zum Beispiel kommt das Wachstum unter 10 Grad Bodentemperatur zum Erliegen. Das Wachstum stockt dann und die Pflanzen bilden weniger Blüten und damit dann auch weniger Früchte. Gurken sind noch empfindlicher. Da führen schon Temperaturen unter 12 Grad zu Wachstumshemmungen. Und bei uns waren die Temperaturen frühmorgens an einigen Tagen in der letzten Woche, in den letzten 10 Tagen, um die 5 Grad oder sogar noch tiefer. Unter 5 Grad erleiden Gurken Kälteschäden. Ich habe das die ganze Zeit also sorgenvoll beobachtet, vor allem, weil ich nicht wollte, dass meine vorgezogenen Bohnen erfrieren. Das sind ja Bohnen, wo ich auch Saatgut für den Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt wieder vermehren will. Und ich habe dann diese Bohnen in den kritischen Nächten mit einem Frostschutzvlies abgedeckt und habe das so um die Stangen gebunden. Ihr könnt da ein Foto auch auf meiner Webseite sehen. In den Folgetagen habe ich dann Grasschnitt so über die Pflänzchen gehäufelt, auch über die Gurken und über die Paprika, damit denen nichts passiert. Und auch bei den Tomaten, die ich dann aber als letztes auch ausgepflanzt hatte, habe ich zumindest den Boden gut mit Rasenschnitt gemulcht, um da den Bodenfrost abzumildern oder zu verhindern. Ja, unterm Strich ist es so, dass in der Kleingartenanlage wohl die Pflanzen so gerade da vorbeigeschrappt sind, ernsthafte Schäden zu erleiden. Und in den Mittelgebirgen wird es zu Bodenfrost aber tatsächlich gekommen sein. Ja, wie gesagt, die Gefahr scheint jetzt Ende Mai endgültig gebannt zu sein. Also ein außergewöhnlich kalter Mai, ein außergewöhnlich kalter und nasser April und Mai dieses Jahr. Für das Pflanzenwachstum ist das natürlich gut. Der Rasen wächst so gut wie lange nicht mehr. Im Moment ist es so, dass man ihn tatsächlich wöchentlich mähen kann. Dadurch fällt erfreulicherweise einiges an Mulchmaterial, an dem wertvollen Rasenschnitt an, mit dem ich dann immer fleißig die Beete mulche. Dazu aber noch später ein bisschen mehr. Ja, und ich denke, dass man sich jetzt noch an schönem grünen Rasen erfreuen kann. Im Moment ist 14 Tage Trockenheit vorhergesagt, so viel wie es also die letzten Monate geregnet hat. So wenig soll es in den nächsten 3 Wochen regnen, so dass, wenn man nicht künstlich wässert, man sich wahrscheinlich von einem grünen Rasen wieder so langsam verabschieden kann. Die, die den Podcast verfolgen, mögen wissen, dass ich den Rasen nicht wässere. Die Erfahrung in den Dürresommern hat gezeigt, dass der dann zwar sich unschön braun verfärbt, aber es im Endeffekt überlebt. Im Winter, im Herbst, Winter, Frühjahr mit mehr Regen erholt er sich dann wieder. Der Rasen ist bei mir also in dieser Dürre nicht eingegangen. Jetzt nachträglich noch eine kurze Einordnung in den phrenologischen Kalender. Blüte des schwarzen Holunders hat hier in Brühl vor circa 3-4 Tagen begonnen. Die Holunderblüte ist ja eine Zeigerpflanze des Frühsommers. Sie markiert den Start des Frühsommers zusammen mit der Blüte des Klatschmohns, der Blüte der Gräser, Blüte der Pfingstrosen. Trotz des relativ kalten Wetters ist der Beginn dieser phänologischen Jahreszeit auch wiederum früher wie noch vor 10, 20 Jahren aufgrund der Klimaerwärmung. Der Frühsommer beginnt also heute eher Ende Mai und endet dann im Juni. Zum Höhepunkt des Frühsommers blühen, wie schon erwähnt, Klatschmohn, Pfingstrosen, Wiesenblumen und Margariten. Die blühen fleißig auch in meinem Garten in Brühl und Umgebung. Und es ist mit einer der schönsten Jahreszeiten, finde ich, im Garten, weil so schön viel frisches Grün zu sehen ist, viele Pflanzen blühen. Einige sind schon abgeblüht, zum Beispiel der Flieder ist abgeblüht. Bei mir blühen im Moment die roten Pfingstrosen, die weißen Pfingstrosen sind kurz davor. Kletterrosen haben bei mir sogar schon erste Blüten. Juni wird auch als Rosenmonat ja bezeichnet. Akelei blüht noch. Es blüht die Flockenblume, die Margeriten. Die Lichtnelken blühen. Der erste Storchschnabel blüht. Iris ist schon abgeblüht, teilweise zumindest. Kornblumen blühen. Ja, und es ergibt sich ein schönes Gartenbild. Es duftet teilweise nach dem blühenden Holunder, nach dem Flieder. Und ja, es ist wunderschön, sich jetzt im Garten aufzuhalten. Morgens ist es, wie gesagt, noch recht frisch, sodass ich erkältet auf der Gartenliege mit einer Decke dann zugebracht habe. Und ja, die letzten 10 Tage habe ich dann schon das vermehrt schöne Wetter dann so genossen und habe mich aber noch mehr wie sonst sowieso ganz langsam durch den Garten bewegt. Schwere Arbeiten konnte ich leider nicht machen, aber hier und da ein bisschen gießen und Helmchen abschneiden, das ging schon. Gestern war ich erstmalig wieder halbwegs fit und habe dann den Rasen gemäht. Der Garten zeigt einem ja immer, was jetzt zu tun ist und welche Arbeiten anstehen. Im Moment zeigt er mir auch dringend an, dass die Hecken demnächst gestutzt werden müssen. Das ist etwas, was ich in der nächsten Zeit angehe. Man muss natürlich darauf achten, dass in den Hecken keine Vögel nisten und es sind eigentlich nur Pflegeschnitte gestattet. Bei mir in den in Frage kommenden Hecken nisten keine Vögel und es geht darum, dieses erste schossende Grün etwas zu bändigen in den Hecken. An einer Hecke lasse ich traditionell auch Gurkenpflanzen quasi dann hochklettern im Spalier. Mein Garten ist ja nicht so riesig, sodass ich alles ausnutzen muss, was ich eventuell hochleiten lassen kann. Die Gurken habe ich, wie gesagt, auch schon gepflanzt und in den kalten Nächten auch immer mit betüttelt in der Sorge, dass die das nicht überstehen. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Die Gurken werden sich nicht gefreut haben über Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad. Das führt zu Wachstumshemmungen, wie wir ja eben gehört haben. Aber ich bin doch ganz zuversichtlich. Noch dazu habe ich dieses Jahr eine alte Gurkensorte vom VEN erhalten. Und zwar baue ich dieses Jahr die Bautzener Kastengurke an und bin mal ganz gespannt, wie das wird. Das ist eine Gurke, die also auch relativ unempfindlich ist. Keine Gewächshausgurke, sondern so eine klassische alte Freilandsorte, die man dem Vernehmen nach sowohl als grüne, frische Gurke essen kann im jungen Stadium und etwas später aber auch als Senfgurke gut verwenden kann. Ja, da freue ich mich also drauf und hoffe sehr, dass das was wird mit der Bautzener Kastengurke. Ich habe auch vor, das dann tatsächlich auszuprobieren und die Gurke in verschiedener Form dann einzulegen. Da werde ich dann zu gegebener Zeit berichten. Es gibt grob gesagt ja 2 Arten des Gurkeneinlegens. Man kann sie einkochen mit Essig. Und man kann sie aber auch mit Salz fermentieren. Das möchte ich beides mal ausprobieren. Ja, und bin gespannt. Was ich sonst noch angebaut habe dieses Jahr, sind also Kürbisse. Habe ich 2 Butternusskürbisse auch ausgepflanzt. Dann habe ich noch etwas Zuckermais gesät gestern. Die Tomaten habe ich, wie gesagt, in ihr Tomatenbeet gesetzt. Und bin jetzt am Überlegen, ob ich mit Hilfe meines Manns da nicht doch noch ein Foliendach drüber ziehe. Ich hatte vor kurzem im Fernsehen den traurigen Bericht von so einem selbstversorgender Garten gesehen, wo also alle Tomatenpflanzen dann, wie das so ist, die werden ja dann klassischerweise so im Juli, August, wenn es regnet, von der Braunfäule dahin gerafft. Und das war so ein jämmerliches Bild, ja, dass ich doch versuche, das anzugehen. Ich habe jetzt die Idee, dass man über das Gestell, das ja schon da steht, einfach eine Gewächshausgitterfolie nageln könnte. Das scheint zu gehen. Ich muss meinen Mann da noch für gewinnen. Der ist im Moment noch mit anderen Hobbyprojekten beschäftigt. Aber vielleicht kann er ja ein bisschen Zeit abzwacken und wir schaffen es da, so ein Foliendach über die Tomaten zu nageln. Man kann jetzt natürlich auch auf sein Glück setzen. Wenn das so trocken weitergeht, wird den Tomaten nichts passieren. Aber wenn es denn die Regengüsse gibt, was ja eigentlich abzusehen ist, vermutlich sogar leider in Sturzregen dann haben die Tomaten es schwer, sich dieser Braunfäule zu erwehren. Das wäre schon nicht schlecht mit einem Foliendach über den Tomaten. Ansonsten werde ich die Tomaten demnächst hochbinden, ausgeizen, für Bewässerung sorgen. Dazu ist zu sagen, dass also gerade auch Tomaten eher nicht täglich ein wenig bewässert werden sollten, sondern ich versuche ein bisschen darauf zu achten, die am Anfang gründlich jetzt zu wässern, dann aber wirklich die eher erst dann zu wässern, wenn es wirklich unbedingt nötig ist, damit das Wurzelwachstum angeregt wird. Gerade in der Anfangszeit der Pflanzung der Tomaten wird das angeraten, dass man da denen auch ein bisschen Zeit lässt, die Wurzeln auszubilden, weil man sich sonst halt auch dran halten kann mit der Bewässerung. Jetzt erst aber noch weiter ergänzt, was bei mir auf den Beeten steht dieses Jahr. Das sind Möhren. Zwiebeln stehen da nicht mehr. Ich hatte ja schon im letzten Podcast erwähnt, dass ich Sorge hatte, die Zwiebeln zu früh gesteckt zu haben. Das stimmte auch. Die haben bei mir noch ordentlich Frost dann abgekriegt. Und es ist das passiert, was zu erwarten war. Die schossen dann nämlich. Das ist passiert. Die setzten also zum Schossen an und hatten außerdem einen leichten Befall der Zwiebelfliege, sodass ich die Zwiebeln dann letztendlich ausgemacht habe. Da wollte ich mich jetzt halt nicht weiter mit abgeben. Platz ist Mangelware bei mir im Garten und deswegen habe ich sie lieber ausgemacht und habe stattdessen an diese Stelle dann rote Beete gesät und noch eine Serie Salat. Salat ernte ich jetzt auch schon im Garten, und zwar den Salat aus den Frühbeeten, den ich da als erstes gesät hatte. Ich habe auch Salat in die Beete selber gesät und kann da jetzt schon kontinuierlich Salat ernten und essen. Sehr lecker. Ich werde Salat auch wieder vermehren, also Saatgut ziehen, wieder von dem venezianischen Pflücksalat. Was ich sonst noch angebaut habe, ist eine Erbse, und zwar die Erbse Das Wunder von Köln. Das Wunder von Köln hat irgendwelchen Tieren auch gut geschmeckt. Am Anfang wurden die von oben von namenlosen Vögeln oder auch Mäusen abgefressen. Aber es ist auch noch genug stehen geblieben, dass die jetzt doch halbwegs hochgekommen sind. Ich habe da jetzt Reiser dazwischen gesteckt, weil das auch eine Erbse ist, die zwar nicht riesig hoch wird, aber doch schon so mittelhoch. Die profitieren dann von Reisern, die man dazwischen steckt. Diese Erbsen, die blühen jetzt gerade. Ja, und dann habe ich nicht zuletzt Kartoffeln angebaut, die auch schon ganz gut im Beet stehen, schon mehrmals angehäufelt wurden und es sind erste Blütenansätze schon zu sehen. Das dauert gar nicht mehr so lange, bis die Kartoffeln reif sind dann. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Gemüsepflanzen, die ich dieses Jahr habe. Neben den Sommerblumen, Apfelbäumen, dem Kirschbaum und einem Birnbäumchen seit neuestem. Bilder vom Garten im Mai könnt ihr wie immer auf der Webseite www.entspanntimgarten.de sehen. So, jetzt aber nochmal ausführlicher zu den anstehenden Gartenarbeiten Ende Mai, Anfang Juni. Wie schon erwähnt, sind die wärmeliebenden Pflanzen jetzt ausgepflanzt mit der erwähnten Zitterpartie im letzten Mai-Drittel. Aber ab jetzt sollte man sich da wirklich auf der sicheren Seite sehen. Was die Bohnen angeht, könnten Bohnen, also die Buschbohnen, ab Anfang Juni, wenn der Boden ausreichend erwärmt ist, ins Freiland gesät werden. Bei den Stangenbohnen bewährt sich, die in Töpfen vorzuziehen, wie erwähnt, um der Bohnenfliege ein Schnippchen zu schlagen. Ausgepflanzt können jetzt werden Sommersalate wie Alssalat, römischer Salat, Kohlrabi, Spätkohlarten, Rosenkohl, Lauch und Knollenfenchel. Auch die Pflanzung von Knollen oder Staudensellerie ist zum Monatsanfang noch möglich. Gesät werden jetzt Möhren, Rettiche, Radieschen, Radicchio und ab Monatsmitte auch der Zuckerhut. Rote Beete, Mangold kann gesät werden. Und alle Sommerblumen können auch noch gesät werden. Ich selbst habe vor, regelmäßig kurze Abschnitte von Salat nachzusehen. Gerade lese ich auch einen Tipp. Man könnte auch die Salate in Multitopfplatten nachsäen, also die mit Aussaaterde füllen und in jedes der kleinen Töpfchen 2 bis 3 Samenkörner legen und so, sagen wir mal, pro Woche 6 Töpfchen befüllen. Die kann man dann mit den kleinen Wurzelballen, sobald die sich gebildet haben, man lässt einen Salat dann nur stehen, auspflanzen und man hat nicht den Ärger mit der Hitze oder Trockenheit und hat dann immer sicher rechtzeitig kleine Pflänzchen zum Auspflanzen. Das lohnt sich vor allem in kleineren Gärten. Genauso kann man ab Anfang Juni mit Winterporree, Brokkoli und Blumenkohl verfahren. Und Ende des Monats kann man dann Endivie, Spätkohlrabi und Grünkohl aussäen. So hat man dann im Juli und August kräftige Pflänzchen vorgezogen und die sind dann vorhanden zum richtigen Zeitpunkt. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache. Man kann das alles, wie gesagt, direkt ins Freiland säen oder, wie beschrieben, vorziehen. Bei beiden muss man halt dranbleiben, das ist so ein bisschen Orga-Dings. Ich habe vor, Salat doch eher ins Freiland zu sehen, wenn ich es mir recht überlege, weil es sich sehr bewährt hat, das entlang meiner Tröpfchenbewässerungsschläuche auszusehen. Da geht man eigentlich auch auf Nummer sicher. Ich muss mich dann halt nur disziplinieren und darf nicht zu viel und zu lange Strecken auf einmal aussäen, sondern lieber kontinuierlich hintereinander. Ja, dann jetzt ausführlicher zu dem Thema Bewässerung und Bodenpflege. Mit der angekündigten Trockenheit wird das ja jetzt schon aktuell. Bei dem sehr sonnigen Wetter trocknen die Böden jetzt sehr schnell aus und da muss man wirklich jetzt ein Auge drauf halten. Basistipp dazu ist, nicht in der Mittagshitze gießen, sondern lieber früh morgens oder abends. Am allerbesten ist früh morgens, weil es dann noch kühl genug ist und den Pflanzen das Wasser zur Verfügung steht über den Tag. Abends ist die zweite Wahl, da ist halt der Hauptnachteil, dass auch Schnecken, die ja nachtaktiv sind, kühle und feuchte Beete mögen. Deswegen ist es zu empfehlen, wenn irgend möglich, morgens zu gießen. Viele schaffen das ja nicht mit der Berufstätigkeit. Dann ist es natürlich besser, abends zu gießen als überhaupt nicht. Wie schon erwähnt, ist es besser, einmal gründlich zu wässern, dafür aber nur circa alle 2-3 Tage oder noch seltener, kommt natürlich auf das Wetter dann immer an, als immer täglich geringe Mengen zu versprühen, weil man die Pflanzen so daran gewöhnt. Die Wurzeln verlaufen dann nicht sehr tief und man muss sich dann halt jeden Tag dran halten. In Kombination hierzu ist es sehr wichtig, dass man den Boden mulcht. Das sage ich ja fast in jedem Podcast schon über Jahre hin. Das hat sich aber auch wirklich sehr bewährt bei mir im Garten. Man schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe. Man schützt den Boden vor zu starker Austrocknung. Man schützt ihn vor Verschlemmung bei Starkregen. Man liefert Futter für die Regenwürmer und trägt so insgesamt auch zu einer Verdickung der Humusschicht des Bodens bei. Ideal zum Mulchen ist Rasenschnitt. In trockenen Sommern kann der natürlich rar werden. Man kann sich behelfen mit Stroh oder auch mit Schafswolle. Schafswolle ist etwas, wovon ich seit längerem träume. Bis jetzt ist mir aber noch nicht gelungen, welche zu organisieren. Das wird neuerdings halt sehr empfohlen, weil die gleichzeitig auch einen düngenden Effekt hat und sogar Schnecken abhalten kann. Ja, also das würde ich gerne mal ausprobieren, habe damit aber nicht wirklich Erfahrung. Ich habe in meinem Garten, wie gesagt, hauptsächlich mit Rasenschnitt gemulcht. Wenn der ausgeht, dann nehme ich schon mal anderes kleingeschnetzeltes Pflanzenabfallmaterial. Manchmal auch zum Beispiel Blätter und Zweiglein von dem anstehenden Sommerschnitt an den Obstbäumen. Anderes klein geschnittenes Beikraut, wenn möglichst natürlich ohne Blüten, Beinwellblätter, all das kann verwendet werden und ist um Längen besser, wie den Boden einfach offen da liegen zu lassen und schutzlos der Sonne und dem Wind preiszugeben. Ich selber bin jetzt damit beschäftigt, die Tröpfchenbewässerung bei mir im Garten wieder in Schuss zu bringen. Diejenigen, die den Podcast schon länger hören, wissen ja, dass ich da ab circa 2020 mit zugange bin. Und ich bin auch sehr zufrieden damit. Habe da aber auch dazugelernt. Den Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, ist, dass ich die nicht so richtig vergraben habe. Wenn man die Perlschläuche, die ich da habe, aber offen in der Sonne liegen hat, dann verkalken die mit der Zeit. Hier ist das Wasser ja sehr kalkreich und dieser Kalk, der führt dann dazu, dass die feinen Poren sich mit der Zeit zusetzen und die Schläuche nicht mehr so gut perlen wie am Anfang. Ich habe deswegen jetzt stellenweise an den ältesten Stellen die inzwischen verkalkten Schläuche ausgetauscht und bin jetzt dabei, nach und nach das wieder in Betrieb zu nehmen. Die Schläuche, die noch nicht so ganz lange liegen, die funktionieren auch noch ganz gut. Die habe ich jetzt wieder in Betrieb genommen und meine nächsten Arbeiten im Garten sind die zwei nächsten großen Beete da jetzt wieder zu checken, ob ich die alten Schläuche noch nehmen kann, beziehungsweise wenn nicht, dann auch neue wieder anzubringen. Ja, also Tröpfchenbewässerung hat viele Vorteile. Bei mir im Garten ist das so, dass ich quasi entlang der Pflanzreihen in etwa, ja sagen wir, 5 cm Abstand dann so einen Schlauch im Boden verlegt habe, der dann unterirdisch das Wasser abgibt und vor sich hin perlt. Das versorgt dann direkt die Pflanzen an der Wurzel mit dem Wasser. Es wird nicht unnötig irgendwas verschwendet oder verdunstet oberhalb. Man hat nicht den Ärger, dass man, wenn man, wie das ja oft passiert, wenn man von oben mit dem Schlauch gießt, dass der Boden so verschlemmt. Das ist nicht der Fall. Und man spart sich viel Arbeit. Man muss also nicht mit dem Schlauch in der Hand dastehen und wässern. Gleichzeitig passiert es bei dieser Art der Bewässerung ja immer wieder, dass man aus Versehen zu wenig gießt, weil bei uns im Garten ist es so, oder bei uns in der Anlage ist der Boden halt sehr lehmig. Man ist dann sehr schnell von diesem Phänomen der Verschlemmung betroffen und ich höre dann immer aufzuwässern, obwohl eigentlich je nachdem noch gar nicht genug Wasser an den Pflanzen ist. Ja, all das ist wirklich schön. Auch gestern habe ich schon auf der Liege wieder gelegen und die Perlschläuche perlten vor sich hin und die Pflanzen wurden bewässert. Sehr schön, das Ganze. Lohnt sich also wirklich darüber nachzudenken. Ein weiterer Vorteil ist, dass in Verbindung mit einem Bewässerungscomputer man auch völlig unabhängig von seiner Anwesenheit den Garten bewässern kann. Das hatte ich letztes Jahr erfolgreich ausprobiert. Noch ist es so, dass ich die Schläuche dann eher von Hand anstelle, da ich noch nicht alles installiert habe auch und gerade auch vor Ort sein kann und die selber an- und abdrehen kann. Aber auch das, den Computer werde ich zeitnah jetzt wieder installieren und in Betrieb nehmen, weil der mich in die Lage versetzt, diese Bewässerung frühmorgens dann auch vorzunehmen und einzustellen. Da kann ich halt wegen Berufstätigkeit oft nicht im Garten sein. Ja, alles sehr praktisch mit der Tröpfchenbewässerung. Kontinuierlich steht jetzt an, dass man hochwerdende, sommerblühende Stauden und Blumen abstützen muss, Verblühtes ausputzen. Einige Blüher kann man nach der Blüte auch bodennah zurückschneiden, wie zum Beispiel Rittersporn oder die Feinstrahlblumen. Wenn man die dann düngt, dann kann man je nachdem auch mit einer zweiten Blüte rechnen. Kontinuierlich halt wässern und mulchen und bei Bedarf auch den Boden hacken. Hier noch ein Tipp. Tomaten und auch Paprika mögen es nicht, wenn bodennah gehackt wird, weil die Wurzeln sehr nah an der Oberfläche und flach teilweise verlaufen. Das stört die Pflanzen. Da also vorsichtiger sein und das Unkraut lieber rausziehen oder vorsichtig den Boden bejäten. Ich habe auch wieder zwischen den Tomatenreihen Lauch gepflanzt. Man sagt, dass diese lauchartigen oder Senfölgewächse einen schützenden Effekt auf die Tomaten haben. Aus demselben Grund habe ich kleine Tagetes auch dazwischen gepflanzt. Die sollen den Boden ja auch verbessern. Ja, und ich habe auch einige Sommerblumen, teils direkt ausgesät, teils vorgezogen, Bechermalven, Kosmeen. Insgesamt ist es so, dass der Mai eigentlich mit der arbeitsreichste Monat ist. Es ist viel zu tun mit Pflanzen vorziehen, Beete vorbereiten, Pflanzen betütteln, die vielleicht noch von Spätfrösten bedroht sind. Jetzt steht eigentlich alles im Beet und man kann sich ein bisschen zurücklehnen, das schöne Wetter genießen. Man hat jetzt eher so aufrechterhaltende Pflegearbeiten wie eben halt Pflanzen hochbinden, Verblühtes ausputzen, jäten und so weiter und kann den Garten genießen. Das habe ich heute Nachmittag auch wieder vor. Ich werde erstmal hier am Haus noch so ein paar Töpfe bepflanzen, damit man auch da bei schönem Wetter auf ein paar Blüten blicken kann und dann später noch in den Schrebergarten fahren und mich da um die Tröpfchenbewässerung weiter kümmern und natürlich in der Sonne liegen. Ja, ich wünsche auch euch viel Spaß im Garten und sage bis bald, eure Ulrike.